Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Heute nehme ich einmal wieder ein historisches Datum, ein historisches Ereignis als Ausgangspunkt für einige allgemeinere Überlegungen. Ein Datum, das in sich gar nicht so wichtig erscheint und in dem Moment, wo das Ereignis, von dem ich hier spreche, eintrat, von überhaupt niemandem wahrgenommen wurde. Trotzdem gewann das Ereignis dann eine geistesgeschichtliche Bedeutung, die ziemlich groß ist. Oder genauer gesagt, die Reise, die mit diesem Ereignis, nämlich mit der Ankunft in New York, begann. Vor 190 Jahren, am 15. Mai 1831, traf Alexis de Tocqueville mit seinem Freund und Kollegen in New York ein, nach einer Überfahrt über den Atlantik. Er war in den Vereinigten Staaten mit einem Auftrag, nämlich das amerikanische Gefängniswesen zu studieren. Ich gehe jetzt nicht weiter auf Tocquevilles Vita ein, weder auf die davor noch danach, das kann man alles nachlesen, sondern gehe direkt über zu dem, was er neben seinem Studium des Gefängniswesens tat und dazu, in welcher historischen Umgebung er diese Reise unternahm. Und natürlich mache ich das, weil aus dieser Reise einige Jahre später, 1835 und 1840, ein Buch entstand oder auf der Grundlage der Beobachtungen und Erkenntnisse dieser Reise ein Buch entstand über die Demokratie in Amerika, das bis heute außerordentlich lesenswert ist, das bis heute politikphilosophisches, sozialphilosophisches Denken beeinflusst und das von einem tiefen Geist der Freiheit, der individuellen Freiheit durchzogen ist. Denn Tocqueville hatte einen normativen Ausgangspunkt. Und er war nicht, wie es manche Interpreten immer wieder zumindest am Rande darstellen, ein Feind der Demokratie. Nein, er war jemand, der die Demokratie und insbesondere die damit verbundene gleiche Möglichkeit zu wählen und gewählt zu werden und sich an öffentlichen Angelegenheiten zu beteiligen, durchaus schätzte. Aber er war auch einer, der nicht blind an die Verheißungen der Demokratie glaubte. Und genau deshalb ist er heute für uns außerordentlich wichtig und lesenswert. Versetzen wir uns ein bisschen zurück. Wir müssen ganz kurz betrachten, wo wir in Frankreich standen oder wo Tocqueville in Frankreich stand. 1831, ein Jahr nach der 1830er Revolution, die wiederum die politische Phase nach der Abdankung Napoleons und im weiteren Sinne nach der Französischen Revolution abschloss. Und in den die kurzzeitige Befriedung durch eine konstitutionelle Monarchie überging. Das blieb friedlich eigentlich gar nicht in Frankreich, aber jedenfalls so halbwegs an der Oberfläche friedlich bis 1848. Die Spannungen, die zur Französischen Revolution geführt hatten, die sich aber danach in vieler Hinsicht noch verschärft hatten, waren weiter da. Die Spannungen zwischen den Anhängern der Demokratie, der Volksherrschaft und denen, die eine Rückkehr der Königsherrschaft wollten und eine Rückkehr der Privilegien des Adels. Tocqueville war selber Adliger. Seine Eltern standen kurz davor, der blutigen Revolution zum Opfer zu fallen. Sie haben das überlebt, doch zu Tocquevilles Gedächtnis gehört das, er war nicht selber dabei, aber Es gehört zum Gedächtnis der Familie dazu. Er war ein sehr politisch engagierter Mensch und er glaubte, wie er in diesem Buch schon in den ersten Kapiteln beschreibt, er glaubte an die Demokratie. Er glaubte sogar, dass die Gleichheit der Wahl, die Gleichheit der Beteiligung an politischen Entscheidungen Gott gewollt ist. Sein Verhältnis zur Religion war ebenfalls ein sehr spannendes Feld. Er war aber der festen Überzeugung, dass die christliche Religion erfordert, dass alle Menschen sowohl vor dem Gesetz gleich sind, als auch die gleiche Möglichkeit haben sollten, sich an politischen Entscheidungen zu beteiligen. Schon deshalb waren für ihn die Vereinigten Staaten von Amerika ein sehr spannender Gegenstand seiner Beobachtung. Die Reise dauerte etwas weniger als ein Jahr. 1832 reiste er zurück und er hat mit mehreren hundert Menschen in den verschiedensten Funktionen gesprochen. Er hat vieles beobachtet. Er kam in die Vereinigten Staaten in einer Zeit, in der Andrew Jackson Präsident war, der erste, der keinen direkten Kontakt, also Herkunft oder selbstbeteiligt, mehr zur Gründergeneration der Vereinigten Staaten hatte. Und vielleicht der erste Präsident war, der seine Wahl zumindest in wesentlichen Teilen auf Unterstützung des Volkes oder zumindest größerer Gruppen gestützt hat. Er ist der Begründer der modernen demokratischen Partei, er war ein Kriegsheld und auf seine Initiative oder zumindest unter seiner aktiven Beteiligung wurde das System der Conventions in den amerikanischen Parteien eingeführt. Also er war einer, für den bei seiner Wahl die Stimmung vieler Einzelner, auch nicht den oberen Schichten der Bevölkerung angehöriger Wähler, wichtig war. Interessante Figur. Ich erwähne sie jetzt nur, um den Kontext zu erläutern. Die Vereinigten Staaten waren natürlich viel kleiner, als sie heute sind. Sie waren im Osten dessen, was wir heute als Vereinigte Staaten kennen. Florida gehörte nicht dazu, Texas gehörte nicht dazu, Michigan gehörte nicht dazu. Innerhalb dieses Dreiecks gehörte vieles dann dazu. Aber sie waren ein sehr vitales, sich dynamisch entwickelndes Land. Und Tocqueville unternahm diese Reise immer mehr, je mehr er gereist ist, je mehr er gesehen hat, um zu erkennen, wie die zukünftigen Entwicklungen in modernen Demokratien aussehen können. Was man von den Vereinigten Staaten, die aus seiner Sicht so etwas wie die erste reine Demokratie, die also nicht mit allzu viel Ballast aus den davorliegenden Zeiten belastet ist, betrachten konnte. Wie also sich eine Demokratie entwickelt, ohne dass die Konflikte zwischen den vorher Herrschenden und der jetzigen demokratischen Herrschaft alles überschatten. Und dass diese Konflikte alles überschatten. Das war für ihn sehr spannend. Und da er Anhänger der Demokratie war, Anhänger der Gleichheit vor dem Gesetz, betrachtete er das durchaus wohlwollend, aber er betrachtete es nicht mit naiver Zustimmung und Begeisterung, ganz und gar nicht. Denn er sagte und schrieb, dass natürlich Demokratien inhärente Gefahren mit sich bringen. Dass in Demokratien manche der lang eingeübten Mechanismen die zentrale Macht begrenzen, die sie sozusagen moderieren, die überhaupt die Macht Einzelner begrenzen, die überhaupt die politische Macht über das Leben der Einzelnen begrenzen, per se erstmal nicht mehr da sind. Er nimmt damit übrigens Gedanken auf, die die amerikanischen Verfassungsväter auch schon hatten. Checks and Balances ist aus der Furcht, das Konzept Checks and Balances ist aus der Furcht davor geboren, uneingeschränkte demokratische Macht der Mehrheit zu haben. Tocqueville machte sich nun Gedanken darüber, ob diese Einschränkungen denn funktionieren und was alles passieren kann in Demokratien. Er sagt, dass der erste Eindruck, den er in den Vereinigten Staaten hatte, als er dort ankam, die viel größere Gleichheit der Lebensverhältnisse, des sozialen Status der Menschen ist im Verhältnis zu Frankreich. Wir erinnern uns daran, in Frankreich sind wir ungefähr 40 Jahre nach der Revolution, etwas mehr, 42. Dort waren die Privilegien des Adels, die Privilegien der Aristokratie, auch die politische Machtstellung der Aristokratie, ziemlich brutal zerschlagen worden. Um dann, nach der Abdankung Napoleons, zurückzukehren. Das führte zu gesellschaftlichen Konflikten, die immer weiter hochkochten. Und es führte dazu, dass die Anhänger der Demokratie dem Adel und althergebrachten Privilegien nicht nur kritisch, sondern geradezu zerstörerisch kritisch gegenüberstanden. Und dafür gibt es gute Gründe, auch für Tocqueville im Übrigen. Er verfolgt die Entwicklung der immer größeren Gleichheit des Staates, übrigens viele, viele Jahrhunderte, bis ins 11. zurück. Und es gab gute Gründe, dass nicht Menschen durch Geburt allein Privilegien hatten, aus seiner Sicht. Aber er sah die Gefahr. Und jetzt kommen wir langsam zu dem, weshalb Tocqueville eigentlich wichtig ist. Weshalb Tocqueville bis heute so außerordentlich wichtig ist zu lesen und wichtig ist zu interpretieren. Aber der Adel, auch die Kirche, verschiedene durch lange Traditionen hervorgebrachte Institutionen waren immer auch ein Gegengewicht zu zentraler politischer Macht. Zu politischer Macht, die von einer Person oder einer sehr kleinen Gruppe über alle ausgeübt wurde. Und zwar in doppelter Hinsicht. Sie waren eine Grenze, eine Beschränkung dieser Macht durch ihren eigenen Machtanspruch. Nun kann man sagen, viele kleine, brutale Herrscher, politische Herrscher, sind auch nicht besser als ein großer. Das stimmt nur teilweise. Erstens gibt es bei den vielen kleinen Schattierungen. Zweitens haben sie ein Interesse, politische Macht im Zentrum überhaupt nicht groß werden zu lassen. Und drittens gibt es einfach mehr Differenzierung, mehr Unterschiede. Gibt es mehr Möglichkeiten zu wählen, mehr Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Über all das schreibt Tocqueville. Und er schreibt, dass die Tyrannei, die von Einzelnen ausgeht, überwunden werden muss, überwunden werden sollte, aber dass die Gefahr da ist, dass sie durch noch eine viel größere Tyrannei überwunden wird, nämlich durch die Tyrannei der Mehrheit in einem demokratischen System. Durch die Tyrannei derer, die glauben, weil die Mehrheit für irgendetwas ist, ist denen, die diese Mehrheit vertreten, alles erlaubt. Das ist die große Gefahr, die er sieht. Und zwar nicht nur rein politisch, sondern auch kulturell. Er spricht also auch und schreibt ganz ausführlich über die Beeinflussung der Massen durch Massenmedien. Das ist etwas, was gerade erst stark aufkam, was übrigens von Andrew Jackson als Präsident und vielen, die mit ihm waren, sehr stark forciert wurde, diese Möglichkeit. Er schreibt von der Verrohung und Vereinfachung der Sitten, von dem Glauben vieler Menschen daran, dass eine Meinung nur deshalb richtig ist, weil sie kurzfristig Zustimmung erlangt. All das sind für ihn große Gefahren, die er in der Demokratie und in einer Ordnung mit immer größerer Gleichheit ganz besonders stark sieht. Bevor ich weitermache, meine übliche Werbeeinblendung. Sie müssen nicht bezahlen für das, was Sie gerade hören oder auch sehen, aber Sie können es. Wie das funktioniert, finden Sie überall direkt unter diesem Podcast oder unter dem Fenster, wo Sie mich gerade angeklickt haben. Zurück zu Tocqueville. Er sieht also diese Gefahren. Er beschreibt sie sehr plastisch. Aber er sieht auch Chancen in einer demokratischen Ordnung, Freiheit, individuelle Freiheit, Vielfalt und auch Unabhängigkeit zu bewahren. Er sieht die Gefahr, dass sich ein Zentrum dann, wenn es demokratisch legitimiert ist, glaubt, alles herausnehmen zu können und es dann tatsächlich auch die Unterstützung von großen Teilen der Bevölkerung hat. Er sieht die Gefahren, die daran bestehen, nicht nur für die individuelle Freiheit, sondern für die menschliche Kultur ganz im Allgemeinen. Aber er sieht auch Chancen, wie man dem begegnen kann. Und er überprüft in diesem Buch, ich will da ja das Lesevergnügen auch nicht ganz vorwegnehmen, sehr stark, inwieweit so etwas funktioniert oder auch nicht funktioniert. Er schreibt sehr viel über Dezentralisierung. Es hat ein großer Vorteil der Vereinigten Staaten in der Zeit, in der er sie besucht hat. Das ist eine sehr interessante Frage, wie weit das heute noch so ist. Es ist teilweise heute noch so, aber in abgeschwächter Form. Ist die politische Entscheidungsfindung und insbesondere die Umsetzung politischer Entscheidungen sehr stark dezentralisiert. Es gibt gar keine zentralisierte Verwaltung, schreibt er. Schon in diesen relativ kleinen Vereinigten Staaten, die er damals beobachtet hat, die er damals untersucht hat. Das hat sich heute graduell geändert, aber es hat sich noch nicht ganz geändert. Es ist etwas sehr Wichtiges, dass sowohl Gesetzgebungskompetenz als auch die Kompetenz dafür, diese Gesetze umzusetzen, durchzusetzen, dezentral verteilt ist. Und das ist nicht nur aus den eher abstrakten Argumenten des Wettbewerbs und so weiter notwendig, sondern auch dafür, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Tocqueville war ein Vordenker dessen, was man heute einen aktiven und gebildeten Bürger nennen würde. Aber er meint eben nicht, dass man sich als Bürger dadurch auszeichnet, dass man bei den richtigen Leuten ein Kreuzchen macht oder bei den richtigen Leuten Beifall klatscht, sondern dass man selber eigenständig Entscheidungen mittrifft, auf Zeit. Er bewundert sehr stark das amerikanische System, das sehr viele Positionen, Wahlpositionen sind. Er schreibt weiterhin eine ganze Menge darüber, wie Medien und wie die Beeinflussung öffentlicher Meinungen funktioniert und wie schnell Stimmungen umschlagen können. Und zwar total. Und wie stark derartige Debatten dazu neigen, öffentliche Debatten zu simplifizieren. Und wie falsche und schlechte Fronten dadurch gezogen werden. Er greift dann an mehreren Stellen zurück auch nach Frankreich und spricht über die Rolle der Religion und der öffentlichen Meinung dort. Und es ist seine feste Überzeugung, auch sein fester Glaube, dass Demokratie verstanden als tatsächliche gleichberechtigte Teilnahme an politischen Prozessen von Gott allen gegeben ist. Gleichzeitig verwundert ihn dann, dass viele religiöse Würdenträger, religiöse Autoritäten stark antidemokratisch eingestellt sind. Genauso verwundert ihn aber auch, das ist ein weiterer interessanter Punkt, dass sehr viele Anhänger der Demokratie antireligiös eingestellt sind. Er glaubt, dass eine Demokratie nicht ohne ein festes, aber auch anpassungsfähiges und immer wieder erprobtes Wertesystem bei den Menschen funktionieren kann. Man kann ein Argument, das sein Werk durchzieht, stark vereinfacht so sagen: Revolutionen zerstören Traditionen oder versuchen das zumindest und ersetzen sie nicht durch Neues, können sie auch nicht durch Neues ersetzen. Erzeugen deshalb sozusagen eine Leere in den Menschen. Er bewundert sehr stark, dass die Menschen in den USA sehr vielen verschiedenen religiösen Gemeinschaften, christlichen zwar, aber doch sehr verschiedenen angehören. Er spricht über die Rolle der Religion, er schreibt über die Rolle der Religion. Ich sage immer wieder, im Übrigen, er spricht, weil er wirklich zu dem Leser spricht. Man liest es zwar, aber er wendet sich so direkt an die Leser, dass es einfach eine Freude ist, das zu lesen und quasi in sich zu hören. Tocqueville als Anhänger der Demokratie, aber auch als Anhänger von Traditionen, von individueller Verantwortung, von individueller Freiheit, auch dann, wenn man in der Minderheit ist oder wenn man alleine steht, versucht einen Weg zu finden, das alles miteinander zu kombinieren. Er hat eine tiefe Skepsis gegenüber jeder Art von Revolution, aus den genannten Gründen. Aber er glaubt, dass man Schritt für Schritt eine demokratische Ordnung mit individueller Freiheit vereinen kann. Er sieht aber auch die Gefahr und beschreibt sie ganz ausführlich. Er sieht sie schon in den USA, im ganz täglichen politischen Leben, dass Demokratie oder demokratische Prozesse der politischen, öffentlichen, politischen Meinungsbildung Freiheit zerstören. Und dass gleichzeitig, das beobachtet er vor allem in Frankreich, aber die Gefahren sieht er auch in den USA, die Institutionen zerstört werden, die ein Gegengewicht, ein natürliches Gegengewicht schaffen. Traditionen, die sagen, das und das geht nicht. Auf einmal geht im Sinne der Mehrheit alles. Institutionen, die einfach sagen können, stopp, dafür seid ihr nicht kompetent, ihr politischen Machthaber. Über all das macht er sich Gedanken und all das bringt mich und sicher viele weitere Leser zu ganz vielen Gedanken über das, was wir heute erleben. Gar nicht kurzfristig. Aber die Tendenz, dass die Institutionen, die in unser politisches System eingebaut sind und die gerade dazu da sind, Dinge zu stoppen, Dinge zu bremsen, Politiker dazu zu finden, zu bringen, sich mehrfach rechtfertigen zu müssen, sich auch an Gesetze halten zu müssen. Und nicht nur die Politiker, sondern auch die Menschen, die die Mehrheit bilden oder die Mehrheit generieren. Diese Institutionen werden doch zunehmend mit Verachtung gesehen. Vor allem dann, wenn sie ihrer Funktion nachkommen. Wenn sie stoppen. Wenn sie bremsen. Wenn sie Gegengewichte schaffen. Wenn sie nicht den tagespolitisch aktuellen Erwägungen auf einmal folgen wollen. So ganz schnell. Und wenn die öffentliche Meinung sehr stark ist, sind natürlich auch all diese Institutionen, Gerichte zum Beispiel, nicht vor tagespolitischem Einfluss gefeit. Tocqueville öffnet die Augen oder versucht die Augen zu öffnen für den unglaublichen Wert von dezentralen Entscheidungsprozessen. Die mögen länger dauern. Die mögen auch Irrwege beinhalten, natürlich. Aber jeder dezentrale Irrweg ist besser als ein zentraler, monopolistisch durchgesetzter Irrweg. Und bei der großen Gefahr, die für das Selbstbild der Menschen in einer Demokratie besteht. Oder für den Selbstwert der Menschen. Davor warnt er auch. Wenn Menschen sich nur noch als Teil der Mehrheit definieren und sich und anderen alles Mögliche auferlegen, im Sinne von kurzfristigen Stimmungen und all diejenigen verachten, zunehmend verachten, die nur an bestimmten Stellen sagen, stopp. Das könnte grundlegenden Prinzipien unserer Ordnung widersprechen, was ihr hier tut. Wenn also all das weggewischt wird, wie die Französische Revolution all diese ganzen alten Mechanismen weggewischt hat, im Sinne durchaus hehrer Ziele und dann im Sinne von Demokratie und im Sinne von Demokratie und Freiheit oder unter dem Banner von Demokratie, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, ganz unglaubliche Verbrechen begangen hat und eine Zentralisierung in Angriff genommen hat der Entscheidungsprozesse, die kein französischer König vor ihnen jemals auch nur sich hätte ausdenken können. Davor warnt Tocqueville. Davor, dass demokratische Institutionen eine Machtfülle generieren, die Freiheit noch stärker zerstören können, als natürlich despotische, totale, individuelle Herrschaft. Und er analysiert sehr genau, welche Mechanismen man dagegen finden kann. Und er ist fest überzeugt, und diese Überzeugung teile ich, dass Demokratie, dass eine Ordnung gleicher politischer Partizipation nie sicher ist vor dem, was er da beschreibt, aber immer die Möglichkeiten hat, durch Dezentralisierung oder wie wir heute sagen, durch Föderalismus, durch Stärkung von Gerichten, der Macht oder der Entscheidungsgewalt von Gerichten, durch ganz dezentrale kommunale Prozesse der Entscheidungsfindung, auch ein Gegengewicht wiederum zu schaffen gegen die Gefahren, die einer totalen Massendemokratie entspringen. Und deshalb ist Tocqueville heute lesenswert und deshalb wollte ich heute, hängt ja davon ab, wann Sie das hören, aber an diesem Wochenende daran erinnern, dass vor 190 Jahren Alexis de Tocqueville in den Vereinigten Staaten eintraf am 15. Mai 1831 und eine Reise begann, die eine geistesgeschichtliche Bedeutung für alle Anhänger der Freiheit jedenfalls hat und haben sollte, die er selber an diesem Tag sicher noch nicht vorausahnte. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Was fiel ihm auf, als er Manhattan das erste Mal sah, als er da mit dem Schiff ankam? Keine hohen Häuser, aber sehr geschäftig. Er kannte Paris, er kannte auch London, mit riesengroßen Kirchen. All das gab es in New York zu der Zeit nicht. Es waren niedrige Häuser, aber es war sehr viel Geschäftigkeit, sehr viel Aktivität auf den Straßen. Das war das, was er als erstes von den Vereinigten Staaten vor 190 Jahren sah. Ich weise jetzt schon mal darauf hin, dass es im Sommer an dieser Stelle noch etwas mehr Tocqueville geben wird. Derzeit läuft in Berlin, im High Club Berlin, eine Veranstaltungsreihe, die sogenannte Sommerakademie, zur Demokratie in Amerika von Tocqueville. Und das, was wir dort erzählen, oder was ich dort erzähle, wird in mehreren Folgen im Sommer in diesem Podcast kommen. Dort werde ich dann zu einzelnen Institutionen, einzelnen Problemfeldern noch genauer sprechen, als ich das heute hier getan habe. Heute, das soll sozusagen eine Anregung sein, das Buch zu lesen. Es gibt die Reklamausgabe, die ist stark gekürzt. Sie ist vor allem fokussiert auf das tatsächlich politikphilosophisch und sozialphilosophisch wichtige. Es gibt eine DTV-Ausgabe, da sind die Reisedetails noch viel klarer beschrieben, die ist allerdings leider nur zurzeit antiquarisch zu haben. Aber wenn man das Reklambuch liest, hat man auch schon viel gewonnen. Und an dieser Stelle verbleibe ich wie immer bis zum nächsten Mal und freue mich schon auf die kommende Woche. Vielen Dank und tschüss.